Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Manche Leute sagen, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage, Huibu ist ein Gespenst. Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Diesmal mit einer etwas anderen Einladung als sonst. Denn heute geht es um einen meiner Kindheitshelden, Huibu. Und zwar geht es um den neuen Kinofilm Huibu und das Hexenschloss. Und in diesem spielt kein Geringerer als Michael Bulli Herbig die Titelrolle. Mit Bulli spreche ich in den nächsten rund 50 Minuten über seine Entwicklung als Filmemacher, wie sich der Humor seit der Schule des Manitou verändert hat, was er von Motion Capture hält und in welchem Genre er gerne einmal einen Film drehen würde. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem wundervollen Michael Bulli Herbig. Lieber Bulli, herzlich willkommen zum Cinema Shortcuts.
Vielen Dank für die Einladung.
Das ist schon ein paar Donnerstage her, dass wir miteinander gesprochen haben. Damals noch mit Christian und Rick. Ich glaube, das war zu Bulli Parade, der Film.
Oh, wow. Das ist ja dann locker 5 Jahre her, oder? 2016, 17, glaube ich. Ja. Ja, aber deine Stimme hat dich kaum verändert.
Immerhin im Gegensatz zu meinen Haaren. Danke. Ja. Danke schon. vielen Dank. Ja, ich habe das schon, mit zwischen den Zeilen, habe ich das schon bemerkt. Wir wollen heute sprechen über, unter anderem über Huibu und das Hexenschloss, den zweiten Teil. Mhm. Der erste war 2006, hat ein bisschen länger gedauert, da kommen wir gleich nochmal drauf. Mich würde ganz am Anfang mal so interessieren, der Film ist wesentlich anders als andere Kinderfilme, als moderne Kinderfilme heute. Es wird nicht gesungen, wir haben keine Musical-Einlagen im Bibi und Tina-Stil und er hat auch so ein paar gruselige Momente, Stichwort Necronomicon. Warum unterscheidet er sich so von anderen Kinderfilmen? War das für dich auch grundlegend, das anders zu machen?
Also ich finde, dass ja der Sebastian Niemann, der also Drehbuchautor und Regisseur des Films, das bereits mit dem ersten Teil wunderbar hingekriegt hat. Ne? Also auch der erste Teil ist ja auch jetzt nicht so ungruselig. Da gibt's diesen Adula, ne, der jetzt auch nicht so wirklich sympathisch dreinblickt. Und ich habe mir damals schon so gedacht, oh, da traut sich der Sebastian den Bogen ein bisschen weiter zu spannen, als man das vielleicht von reinen Kinderfilmen so gewohnt ist. Mir hat das sehr gefallen, weil es dadurch natürlich so einen Hauch von, ja, sagen wir, ein bisschen Harry Potter-Style bekommt, ne? Ein bisschen größer das Ganze macht. Und je, wissen wir ja selber, ne? Je besser der Bösewicht, desto besser der Film. Und das hat er jetzt in aller Konsequenz mit dem zweiten Teil natürlich auch durchgezogen. Ich habe, als ich die böse Hexe Erla das erste Mal gesehen habe, in den Mustern, habe ich auch zu ihm gesagt, huch, lass dir noch ein bisschen was Lustiges, Heiteres dazu einfallen, damit die nicht nach 5 Minuten aus dem Kino rennen. Das hat er aber dann, finde ich, sehr gut hinbekommen. Also ich würde es mal als Family Entertainment bezeichnen und die Eltern darauf hinweisen, dass sie vielleicht zur Sicherheit mal an der einen oder anderen Stelle vielleicht Händchen halten müssen.
Und die Gesangseinlagen konntest du dich nicht mit durchsetzen, dass du selber.
Also ich habe ja zu Gesangseinlagen mal grundsätzlich eine ganz pragmatische Haltung. Also die Gesangseinlagen müssen immer was erfüllen. Also entweder sind sie lustig, deswegen hatte ich auch nie was gegen einen Super Perforator oder gegen, sagen wir mal, ein Space Taxi. Also das, wenn die Gesangseinlagen nichts erzählen, dann sollen sie wenigstens unterhalten. Ich persönlich singe gern, unter der Dusche oder im Auto. Ich versuche dann den Leuten, sagen wir mal, von der professionellen Seite her eher zu ersparen. Ich hätte jetzt nichts gegen eine Gesangseinlage von Huibu gehabt, aber bei dem Geheule, was man von dem gewohnt ist, glaube ich, tut es dann in den Ohren ein bisschen weh.
Das Ganze ist ja keine Buchvorlage, Huibu, sondern es ist eine Hörspielvorlage aus den 60ern. Ja. In den 70ern wurde es dann größer. Eberhard Alexander Burg hat das Ganze produziert, beziehungsweise hat das erfunden. Und bekannt geworden ist es durch die Hörspiele mit Hans Klarin als Huibu. Damit bin ich auch aufgewachsen. Worin unterscheidet sich deine Interpretation der Figur von der von Hans Klarin?
Also ich bin jetzt nicht an die Sache damals rangegangen beim ersten Teil und habe gesagt, ich muss das jetzt neu erfinden. Oder wir müssen das Ganze dem Zeitgeist irgendwie anpassen oder so. Ich bin auch mit Huibu aufgewachsen, genau wie du. Mein Umweg ging über Pumuckl. Das kennst du ja auch, ne? So. Und ich habe Pumuckl wahnsinnig geliebt. Hab dann irgendwann im Kindergarten, oh, guck mal, hier kommt das Schlosspersonal und bringt mir einen Espresso.
Dankeschön. Oh, guck mal hier. Ja. Heute gibt's keine Blaubeersuppe. Heute gibt's Espresso.
Dankeschön. Ich war ein großer Pumuckl-Fan und habe dann irgendwann im Kindergarten diese Platte, damals gab es Platten, ne, entdeckt mit diesem Skelett vorne drauf.
Die waren ganz schön gruselig, die Art.
Ja, das sah gruselig aus. Deswegen bin ich erstmal um diese Platte immer so rumgeschlichen. Und irgendwann dachte ich, ich riskiere es mal und lege sie auf. Und war dann total erleichtert, dass Huibu die gleiche Stimme hat wie Pumuckl. Das hat mir den Einstieg erleichtert. Und mochte dann aber die Geschichten unheimlich gern. Und für mich war es natürlich erstmal eine große Ehre, überhaupt angefragt worden zu sein damals. Und meine zweite Frage war direkt, was ist denn mit Hans Clarin? Und der Christian Becker und der Sebastian Niemann haben mir damals gesagt, ja, wir haben Kontakt mit ihm und die Chancen, dass er den Kastellan spielt, stehen sehr gut und er würde es gehen davon aus, sehr gern machen. Und das fand ich großartig. Und ich hatte dann die Gelegenheit in Prag, damals hatte ich ja noch 3 Drehtage, weil ich auch als Ritter Balduin in einer kurzen Szene vor der Kamera stand, den Hans Clarin kennenzulernen. Und das hat mir dann schon viel bedeutet, mir von ihm sozusagen den Segen zu holen. Also ich hatte das Gefühl, dass er damit fein ist, dass er das okay findet, wenn ich das sozusagen in seinem Sinne da weiterführe. Und mir kam dabei aber nie in den Sinn, ihn imitieren zu wollen oder das geht gar nicht. Das war so einzigartig. Also diese Stimme, vielleicht gibt es den einen oder anderen begnadeten Stimmenimitator, der das kann. Ich krieg's nicht hin. Also habe ich versucht, das einfach auf die Art und Weise zu machen, wie es mir liegt und wie ich mir das so vorstellen kann. Und letztendlich war die Stimme relativ schnell da und auch die Figur relativ schnell da. Für mich war es am Anfang ungewohnt, dass die Figur so aussehen soll wie ich. Also ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand ein paar Entwürfe von Sebastian Niemann in einem frühen Stadium sehr gelungen. Also das war ein bisschen skelettartiger mit ein paar lustigen Gesichtszügen. Der Sebastian ist da unheimlich talentiert, kann das auch scribbeln und kann das auch zeichnen. Das war letztendlich eine Entscheidung der Produktion und des Regisseurs, dass Huibu dann Gesichtszüge von mir haben soll. Ich habe mich da jetzt nicht gegen gewehrt. Ich fand es am Anfang auch gewöhnungsbedürftig. Ich finde, meine Nase ist nicht ganz so groß wie seine. Kommt wahrscheinlich auch auf die Perspektive an. Aber ich habe mich dann dran gewöhnt und letztendlich haben wir sozusagen Ritter Balduin Huibu angepasst und umgekehrt. Das spielt ja auch nochmal eine Rolle, dass wenn du sozusagen den Ritter Balduin erstmal personifiziert im Film siehst, dass du ihn natürlich auch als Geist dann wiedererkennen willst. Und da gibt es sicherlich geschmäcklerische Unterschiede, aber letztendlich habe ich mich damit arrangiert, dass ich nun auch ein wenig aussehe wie ein Geist.
Hattest du, ich meine, du hast ja vorher schon mit Königreich für ein Lama einen großen Erfolg als Synchronsprecher oder als Sprecher einer Animationsfigur hingelegt. Konntest du von Hans Clarin, hast du da noch ein paar Sachen mitgenommen oder konnte er dir noch ein paar Sachen sagen? Weil das war ja auch sein letzter Film, bevor er starb.
Naja, zum einen, mir war das jetzt nicht klar, dass es sein letzter Film ist oder wird. Ich glaube, so insgeheim hat man auch gehofft, dass die Fortsetzung ein bisschen früher passiert. Dann hätte er womöglich da auch nochmal eine Rolle übernehmen können oder seine Rolle als Kastellan übernehmen können. Nee, ich habe ehrlich gesagt, wir haben kaum über die Figur gesprochen, als wir uns da unterhalten haben. Allgemein über den Dreh gesprochen, ich habe ihm erzählt, wahrscheinlich hat er diese Geschichten 1000 Mal gehört, wie ich damit aufgewachsen bin. So, hat sich das geduldig angehört. Und letztendlich war er ja da sehr fokussiert auch auf seinen Job, auf seine sozusagen neue Rolle als Kastellan. Kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass er mir irgendwelche Tipps geben wollte oder da Einfluss nehmen wollte, sondern er hat da losgelassen. Und das fand ich auch sehr professionell, muss ich sagen.
Ich meinte auch, ob du von der Art und Weise, wie er Huibu gesprochen hat, wie er Pumuckl gesprochen hat, ob du da für deine Arbeit im Synchronbereich auch so ein paar Elemente ausgezogen hast für dich.
Na, es ist, ich glaube, was ich versucht habe zu treffen, war hauptsächlich der Ausruf, ne, wenn er durch Wände geht mit dem Hui, Buh, dass man da ein bisschen was einen kleinen Wiedererkennungswert hat. Aber letztendlich, habe ich gar nicht versucht, ich wollte gar nicht in die Situation kommen, dass man denken könnte, ich wollte ihn imitieren.
bei Hubu ist es ja auch so, das ist ja, wenn man sich die Geschichte anguckt, auch geprägt von Romanklassikern. Ja, also wir haben Don Quixote, wir haben auch das Gespenst von Canterville von Oscar Wilde mit drin. Sind das so Einflüsse, die dir damals 2006 auch bewusst gewesen sind, als du die Rolle angefangen hast zu sprechen?
Nee, ich habe letztendlich, muss ich sagen, also der Abstand von der Anfrage zum Drehbuch war gar nicht so lang. Ne, das heißt, ab dem Moment, wo ich gesagt habe, ja, ich kann mir das vorstellen, habe ich relativ bald so die ersten Fassungen des Drehbuchs bekommen. Und dann gehst du da eigentlich eher so ran, sag ich mal, dass du das Buch für dich so analysierst und wo du so mit der Figur so bist, an welchen Stellen du gut aufgehoben bist, oder gibt auch Momente, wo du sagst, ah, da würde ich ihn vielleicht anders sprechen lassen oder anders performen lassen. Also, aber du suchst jetzt nicht konkret nach Ähnlichkeiten. Ne? Also diese Geistergeschichten, die sind ja per se immer recht ähnlich. So, und man, wie du ja richtig sagst, man spielt dann auch mit Klischees und mit Erwartungen. Es gibt einfach Dinge, die man erwartet. Und dann ist, glaube ich, die Aufgabe von Leuten, die Filme machen, egal ob das der Drehbuchschreiber ist, der Regisseur oder was auch immer, das Erwartete zu liefern, aber anders. Ne? Dass irgendwie trotzdem noch eine Überraschung dabei ist. Das ist wie mit James Bond, ne? Weil man will immer James Bond gucken, aber bitte so, wie man es will, aber mit Überraschungen.
So. Und wenn es dann zu viel wird, wie aktuell, dann sind sie auch alle nicht glücklich.
Ja, das Problem hast du ja immer mit also insofern kann man Huibu durchaus in die Reihe eines Star Wars, James Bond oder so ganz bescheiden, ne, Indiana Jones packen. Ne? Also er hat Sequel, Prequel und Spin-Off-Qualitäten. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass da noch mehr passiert. Und ich glaube, das sind so allgemein die Einflüsse. Gar nicht so sehr, dass man sagt, okay, ich erkenne da Dinge wieder aus anderen Geistergeschichten, sondern manchmal sehe ich sogar Ähnlichkeiten, wie gesagt, zu Abenteuergeschichten wie eben Indiana Jones. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum die zweite Verfilmung jetzt so lange gedauert hat, weil man nach dem Erfolg des ersten Teils so euphorisch war, dass man in so unterschiedliche wilde Richtungen gedacht hat. Also das Drehbuch für den zweiten Teil von Huibu war relativ schnell da nach dem ersten.
Sollte es nach Ägypten gehen, richtig?
Genau, und da ging es dann um Ägypten und da ging es dann um Flaschengeister und es wurde immer wilder, wilder, wilder. Und ich hatte damals den Eindruck, dass das der falsche Weg ist. Ne? Also ich kam mir da vor wie die Spaßbremse und hab dann nur zu Sebastian und Christian gesagt, ich glaube, wir nehmen gerade die falsche Abzweigung. Ich bin sehr für den zweiten Teil, aber ich habe das Gefühl, das ist der falsche Weg. Ne? Also das heißt, will damit sagen, Inspiration ist gut, ne? Und du kannst hier aus anderen Geschichten und Filmen immer irgendwie noch was rausziehen, was in deine Struktur und in deine Geschichte passt, aber wenn du deinen Kosmos verlässt, dann wird es plötzlich was anderes. Ne? Das ist so wie, ich sage jetzt mal so, wenn jetzt Darth Vader plötzlich bei Star Trek auftaucht, ne? Würden alle sagen, ja, ist eine geile Idee eigentlich, aber irgendwie matcht das so gar nicht. So, ja? Für eine Parodie, ja, aber nicht für einen ernst gemeinten Teil dieser Serien. So. Und bei Huibu war es am Anfang bei dem zweiten Teil, also bei dem Skript, ähnlich, dass ich das Gefühl hatte, da ist ganz, ganz viel drin, was ich eigentlich per se gar nicht schlecht finde. Aber mein Bauch sagt mir, das matcht alles nicht. Das ist zu viel an Überraschung. Ne? Das glaube ich, damit überfordern wir die Leute oder enttäuschen sie womöglich. Und dann lag eben dieses Buch oder diese Ideen, die lagen dann sehr, sehr lange rum. Und deswegen hat es jetzt auch relativ lange gedauert, bis ein zweiter Teil produziert wurde.
Ist das auch ein Grund, warum es von Schuh des Manitou und Traumschiff Surprise keinen zweiten Teil gibt, weil du keine Idee hast, die dich einfach überzeugt hat?
Ich bin grundsätzlich kein großer Sequel- und Fortsetzungsfan. Also das muss wirklich, ich finde, da muss es richtig, richtig gute Gründe für geben. So. Und bei Schuh des Manitou war es einfach so, dass dass da sicherlich auch eine Rolle gespielt hat. Hatte ich so das Gefühl, wenn ich jetzt einen zweiten Teil mache, dann schreien alle nach dem dritten Teil. Das passiert ja ganz schnell. Und dann mache ich das die nächsten 6 Jahre. So. Außerdem war klar, nach so einem exorbitanten Erfolg, ne, ich meine, fast 12 Millionen Kinobesucher, dass du da machen kannst, was du willst. Es wird immer das Geschmäckle haben, naja, ist halt nur der zweite Teil. Ne? Und ich war da immer so hin und her gerissen, weil ich wirklich, ich hatte relativ schnell einen Plot für eine Fortsetzung in der Schublade. Gibt es auch heute noch, die liegt da rum. Und vielleicht hätte man vor 10 Jahren diese Fortsetzung noch machen können, aber heute ist der Zeitgeist so anders, dass die Zeit definitiv rum ist. Also du kannst heute so einen Film wie Schulz Manitou vor 20 Jahren nicht mehr machen. Du kannst ihn heute noch im Fernsehen zeigen, du kannst ihn wiederholen, weil er sozusagen den Nostalgiefaktor hat, weil die Leute damit eine glückliche Zeit verbinden und mittlerweile laufen die Filme im Weihnachtsprogramm. Das ist was anderes, aber jetzt mit einem zweiten Teil zum Schulz Manitou oder Traumschiff Surprise zu kommen, würde so heftig diskutiert werden, dass es mir die Freude daran nimmt. Deswegen würde ich es einfach lassen.
Weil der Humor anders ist? Oder meinst du einfach allgemein die Darstellung von den einzelnen Figuren?
Ja, weil das heute so unfassbar, es hat damals auch schon Leute gegeben, die das jetzt nicht so doll fanden und die sich da auf den Schlips getreten gefühlt haben. Aber ich habe die Figuren immer geliebt. Ich fand es immer sehr liebevoll inszeniert und immer sehr respektvoll. Und bin da auf sehr viel Gegenliebe gestoßen. Ja,
Das machst du dich ja auch nicht über sie lustig, oder?
Nein,
hast du nicht über
sie lustig gemacht? Niemals. War nie unsere Idee. So. Und klar hat sich Humor verändert und der Zeitgeist hat sich verändert. Und heute habe ich manchmal den Eindruck, dass die Leute, die du auf den Arm nimmst, gerne über den einen oder anderen Gag lachen, aber sich andere dann wie so Beschützer da vorstellen und sagt, aber so was macht man nicht. Ne? Und das heißt, die Beschützer werden mehr. Ne, für die Leute, die womöglich gar kein Problem damit haben, dass man sich über sie, ich würde gar nicht mal sagen lustig macht, sondern dass man sie auf den Arm nimmt. Und das war immer unser Credo. Wir haben immer gesagt, wir wollen die Leute, die wir auf den Arm nehmen, zum Lachen bringen. Das ist die Königsdisziplin. Und das, wir hatten zumindest den Eindruck, dass es uns sehr, sehr lange gelungen. Und die Filme haben eine Zeitlosigkeit. Also ich erlebe, glaube ich, jetzt die dritte Generation von Kids, die sehr süß, wenn so ein 8-Jähriger kommt und sagt, ich habe jetzt den Schulz Manitou gesehen, ist der beste Film, den ich je gesehen habe. Ne, das ist irgendwie süß. So, ja.
Jetzt kommen sie zu dir und sagen, ich bin mit dir aufgewachsen.
Ja, richtig. Ja, so. Und ich finde, so kann man das auch stehen lassen. Ne? Aber ich hätte die Befürchtung, wenn du heute tatsächlich eine Fortsetzung machen würdest, dass du so eine Diskussion aufmachst, so ein Fass aufmachst, dass die Freude an dem Film plötzlich zweitrangig ist, sondern es nur noch darüber diskutiert wird, ob ich mir jetzt eine Perücke eines Natives, um es mal so zu formulieren, aufsetzen darf. Wo fängt sozusagen die Diskriminierung an? Wo fängt Rassismus an? All das. Das sind so Diskussionen, die müssen sein. Aber ich finde auch, dass man aufpassen muss, es nicht zu strapazieren, weil es den Humoristen auch einschränkt. Ne? Irgendwann in diesem Gerüst der Political Correctness macht es irgendwann keine Freude mehr, Komödien zu drehen.
Merkst du das, wenn du jetzt auch als bei Huibu oder bei LOL oder sowas, dass sowohl die Kollegen als auch du, dass ihr eingeschränkt seid, Sachen raushaut, auch spontan?
Absolut, das merkst du. Das ist, viele Dinge sind korrekt und richtig. Es gibt heute überhaupt keinen Grund mehr, noch Negerkuss oder Mohrenkopf zu sagen. Ne? Also bin ich völlig d'accord. Das war klar, ich meine, ich war da 5, 6, 7, da bin ich wie selbstverständlich zum Kiosk gegangen und habe mir das bestellt, weil ich mir nichts dabei gedacht habe. Das hieß halt so. Ich verstehe aber total und es ist absolut richtig. Man muss auch nicht mehr Zigeunerschnitzel sagen, man kann genauso Paprikaschnitzel sagen. Das ist alles in Ordnung, das finde ich alles richtig. Ne? Aber bei Humor, wenn es darum geht, sozusagen die Leute zu kitzeln, und du darfst aber dann dazu nicht mehr die Feder benutzen, wird es schwierig. Ne? Und dann fällt das auf dich zurück, weil es dann heißt, naja, der ist ja auch nicht mehr so lustig wie früher. Und das führt wiederum dazu, dass du es dann lässt. Und damit tun wir uns, glaube ich, keinen Gefallen. Also ich glaube, dass man eine gewisse Spitze zulassen muss, Wir haben nie beleidigt, wir haben nie verletzt. Kann sein, dass das bei dem einen oder anderen womöglich mal der Fall war. Das tut einem leid, das will man nicht. Wie gesagt, wir wollten immer in glückliche Gesichter gucken, aber es wird einem heute echt extrem schwer gemacht.
Du hattest vorhin angesprochen bei Huibu, dass du also die Animation, dass du deine Mimiken auch wiedererkannt hast, ja, und sowas. Wie habt ihr das hier gemacht? Habt ihr Motion Capture gemacht bei dem zweiten,
ja,
Teil?
Entschuldige.
Ja. Ja, alles gut. Für mich ist ja Motion Capture so, dass das, also der Urbegriff oder der Urzustand des Schauspiels, weil du halt nur noch mit deinen Gestiken, wie Andy Serkis das mit Herr der Ringe oder Godzilla sei schon King Kong gemacht hat, eigentlich vollkommen nur noch deine Mimik sprechen lässt und damit neue Figuren kreierst. Weil du ihn nicht mehr ablenkst mit, du hast kein Kostüm an, klar, du hast einen Pelz vielleicht als King Kong, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja, also ja. Die Leute gucken wirklich viel mehr in dein Gesicht, um Mimiken zu sehen, um den Charakter näher kennenzulernen. Ist das auch deine Erfahrung?
Also Punkt eins ist mal, ich finde die Technik faszinierend. Ich finde es toll, wie sie in anderen Filmen auch eingesetzt wird. Avatar, Planet of the Apes, all diese Dinge. Ne? Also Herr der Ringe hast du schon gesagt. Das finde ich, ich bin für sowas immer unheimlich offen, ne? und liebe das. Alles, was dir hilft, deine Vision noch genauer auf die Leinwand zu bringen, ist ein starkes Instrument. Selber in so einem Anzug zu stecken, ist die Hölle. Also es ist wirklich, es fühlt sich an wie ein zwei Nummern zu kleiner Taucheranzug. Ne? Es zwickt dir alles ein, es kratzt. Du hast auch nur so eine Unterhose drunter, weil es muss ja alles hauteng sein. Und zwischen dem Anzug und deiner Haut sind Kabel verlegt, die sich sozusagen durch den Druck in deine Haut pressen. Kennst du diese Abdrücke von zu engen Socken? Ne? Wenn die
Nein, kenne ich nicht.
So, aber wenn du mal ein BH getragen hast, der ein bisschen zu eng ist, dann weißt du das
ja,
auch.
Das kann ich. Ja, das kenn ich.
So, dann hast du dann so, ne, dann sieht dein Körper sieht aus wie so eine Landkarte, weil sich diese Kabel so wie Flüsse über meinen ganzen Körper so am Abend. Es war fürchterlich. Dann hat's gejuckt und gekratzt. So, dann hast du diesen Helm auf. Dann werden die so Punkte ins Gesicht gemalt. Die Kameras auf dem Helm filmen dein Gesicht ab, zeichnen jede Bewegung jedes Muskels irgendwie auf, jede Mimik. Du hast die Sensoren an den Gelenken. Das heißt, du kannst live auf dem Bildschirm die animierende Figur, also die noch nicht komplett fertig gerechnet ist, aber zumindest in Umrissen klar erkennbar, beobachten. Du kriegst sofort ein Gefühl dafür, okay, wie reagiert der Charakter, wenn ich das und das mache? Das ist mit also minimaler Versetzung. Es ist wie live. Aber du stehst halt in einem Quadrat von nichts. Ne? Also das ist eine Halle, da hast du an vier Ecken, hast du dann sozusagen diese Kameras, die diese Sensoren quasi irgendwie aufzeichnen und an den Computer übertragen. Du hast keinen Ansprechpartner, du hast keinen Anspielpartner, dir muss immer gesagt werden, wo gucke ich denn jetzt hin? Und du kannst die Szene auch nicht durchspielen, weil die Performance, die ich geliefert habe, kam erst zum Tragen, als der Film im Rohschnitt so gut wie durch war. Das heißt also, wenn jetzt eine komplette Szene in einem Raum gespielt hat, dann konnte ich die nicht von A bis Z durchspielen, sondern ich musste mich nach dem Schnitt richten, weil ich ja dann sozusagen im Gegenschnitt ganz woanders hingucke, wie in der totalen Einstellung zum Beispiel. Das heißt, das war gewöhnungsbedürftig und dann natürlich das Tempo. Nicht das Tempo der Sprache oder der Mimik, sondern des Körpers. Ne? Die Gestiken, so die ja von einem cartoonigen Charakter in einem ganz anderen Tempo und viel schneller geliefert werden müssen. Ich kann das gar nicht. Ich habe versucht, schnell zu sein, aber mir hat es durch diesen schweren Helm manchmal sogar das Genick verrissen, weil ich so schnell hin und her schauen musste. Das heißt, das sind die Basisdaten für die Animatoren, die natürlich das Feintuning dann später noch hinzufügen. Das fand ich eine interessante Erfahrung, muss aber auch sagen, dass es, wenn du eine reale Figur darstellst, wie, ist jetzt lustig, King Kong als reale Figur zu bezeichnen, ja, so, dann machst du reale Bewegungen, ne? Oder Gollum, auch so eine natürliche Figur, ne? Gollum. Avatare, ne? Die übernehmen ja eigentlich wirklich eins zu eins deine Bewegungen. Bei einer Cartoon-Figur geht das eben nicht. Der muss viel, viel schneller sein. Das sieht sogar langweilig aus, wenn der sich real bewegt. Von dem erwartet man, ne? Ich mache jetzt mal das Geräusch dazu, dass der durch den Raum flitzt. Ne? Und diese Kombination, da die Schnittmenge zu finden, war, glaube ich, nicht ganz einfach, auch für den Sebastian, weil auf der anderen Seite für emotionale Szenen hast du da, wie gesagt, ganz andere Spielmöglichkeiten. Dadurch, dass die Mimiken so exakt übernommen werden, vom kleinsten Mundwinkel, der zuckt, Augenbraue, traurig gucken, nett gucken, lächeln etc. Das hilft enorm. Da war ich selber überrascht, als ich die fertige Animation gesehen habe, dass ich mich da im Spiel wiedererkenne. Ich glaube, die Kombination ist es. Also den emotionalen Part kannst du wunderbar dafür nutzen und das ist eine echte Bereicherung. Was allerdings gerade in Bezug auf Huibu die Geschwindigkeit und die Schnelligkeit betrifft, da kommst du ohne Animatoren eigentlich gar nicht aus.
Das sind zwei Sachen. Erstmal finde ich gut, dass du eine Unterhose anhattest.
Ja. Aber ich habe lange überlegt, ob ich sie auch wirklich tragen soll.
Und die zweite Sache, aber das ist das, was ich vorhin meinte. Also dieses zurückgeworfen werden auf seine eigene Schauspielleistung. Du hast keine Kulissen, du hast kein Gegenüber. Das heißt, du hast eigentlich nur deine Bewegung und deine Mimik.
Ja.
So einen Charakter zu erschaffen.
Ja.
Du bist bei Teil 1 anders?
Ja, ganz anders. Da war es einmal so, dass im Vorfeld Sprachaufnahmen mit mir aufgemacht wurden, damit die am Set eingespielt werden konnten. Ich glaube aber, dass sie irgendwann, da kann Sebastian mehr dazu sagen, ich glaube, dass sie irgendwann von diesem Weg wieder weggegangen sind, weil es ja auch noch einen Stand-in, einen Kollegen gab, der auch vor Ort im Set stand, damit die Schauspielerinnen und Schauspieler jemanden zum Anschauen, zum Anspielen hatten. Und dieses Timing war dann oft ein anderes als meine Sprachaufnahme. Und dann, glaube ich, irgendwann haben sie es über den Haufen geschmissen. Und da war es dann so, dass ich auch in kurz vor Schnittbeginn oder während der Rohschnittphase auch ins Studio gegangen bin und erstmal, wie man es eigentlich beim Animationsfilm grundsätzlich macht, dass die Sprachaufnahmen vorher gemacht werden und dann wird auf die Sprachaufnahmen animiert. Das ist ja das, was und in dieser Reihenfolge wird ja normalerweise produziert. Es ist ja nicht üblich, dass du einen fertigen Film kriegst, der animiert ist und ihn dann synchronisierst, sondern die Animatoren brauchen ja die Sprache, um den Mund Lip-Sync zu animieren. Und beim ersten Teil wurden diese Sprachaufnahmen mit ein, zwei Videokameras mitgefilmt und das war sozusagen eine Inspiration, würde ich es mal nennen, für die Animatoren. Sie haben zwar meine Stimme benutzt, aber sie haben jetzt nicht eins zu eins das animiert, was ich da im Synchronstudio gemacht habe, weil ich auch gar nicht so darauf geachtet habe. Also es war für mich, galt die Priorität bei der Sprachaufnahme. Und jetzt beim zweiten Teil war es tatsächlich so, da musstest du richtig spielen. Da ging es nicht nur um die Sprachaufnahme, sondern die Körperbewegungen, Schritte, Fingerbewegungen, das alles wurde komplett übernommen. Und letztendlich war es dann eine Entscheidung von den Animatoren, beziehungsweise vom Regisseur, von Sebastian Niemann, was er davon drin lassen möchte und was zusätzlich noch beschleunigt oder zusätzlich noch animiert wird. Also das Spiel an sich war im zweiten Teil für mich näher an der Figur. Ob es was gebracht hat, weiß ich nicht.
Was ich gerade extrem spannend finde, ist dein technisches Verständnis dafür. Das heißt, ich meine, Traumschiff Surprise, da haben wir auch in der Vergangenheit schon drüber gesprochen, diese ganzen Special Effects, wo alle sich die Augen gerieben haben, dass man sowas in Deutschland machen kann, ohne jetzt 100 Millionen zu investieren. War das damals auch für dich so eine Blaupause, sich mit Special Effects und all das, was da so einhergeht, näher zu beschäftigen und da auch tiefer einzutauchen?
Immer. Also für mich war das Filmemachen immer das Spannende. Also ich wollte ja mit 12 Jahren, ich weiß nicht mehr, ob wir uns damals schon drüber unterhalten haben, ich wollte ja mit 12 schon Filmemacher werden. Ich hatte ja auch lange Zeit gedacht, ich hätte die Vertigo-Fahrt erfunden. Ne? weil ich aus Versehen mit meiner Videokamera damals, aus Versehen, ich bin auch den Gang entlang gelaufen, habe durchgeguckt und bin aus Versehen auf den Zoom gekommen. Ne? Und dann hast du diesen Saugeffekt, ne? Du bewegst sie mit der Kamera nach vorne, zoomst aber zurück und ich dachte, wow, da war ich 12 oder so, dachte ich, boah, wenn ich Filme mache, damit hau ich alle von den Sitzen. Ne? Und dann habe ich irgendwann einen weißen Hai gesehen, dachte ich, scheiße, hat schon einer vor mir gemacht, bis ich gemerkt habe, der hat es ja auch nur dem Hitchcock nachgemacht. So, ja? Also dieses technische Interesse, was man mit Bildern, mit mit Brennweiten, mit Einstellungen machen kann, hat mich immer fasziniert und ist für mich ein wesentlicher Bestandteil vom Filmemachen. Deswegen war für mich die Fotografenausbildung auch sehr, sehr maßgeblich. So, das wollte ich, das gut, ich wollte auch auf die Filmhochschule, da haben sie mich nicht genommen, aber die Fotografenausbildung war für mich sozusagen der Startschuss. Und das Interesse, wie man Dinge umsetzt oder wie man, ich habe das vorhin schon mal so angedeutet, ne, wenn du dir eine Geschichte ausdenkst oder wenn du ein Drehbuch schreibst oder wenn du den Film vorbereitest, dann, ich weiß gar nicht, wie das passiert, ich kann es auch nur so erklären, ich kann den Film dann sehen, ne? Also ich lese eine Szene und ich irgendwie, das ist so, ich sehe sie dann vor mir. Ich kann dir dann auch relativ schnell sagen, was ich da sehen will. So entsteht die sogenannte Auflösung. Ne? Also ich mache mir dann die Einstellungen, wie ich sie haben will, und dann existiert der Film in meinem Kopf. Und alles, was mir so da sozusagen dabei hilft, das, was ich jetzt in meinem Kopf habe, den anderen zu zeigen, das nehme ich gerne an. Ne? Und da hilft diese digitale Tricktechnik, die ja dann Anfang der, ich sag's jetzt mal, 2000er so richtig Fahrt aufgenommen hat, die hat da massiv dazu beigetragen, ne? was du da auf die Leinwand zaubern kannst, das war ja früher alles gar nicht möglich und ich bin für sowas immer extrem offen und ich kann es gar nicht erwarten, bis ich irgendwann in dieser Volume, in dieser neuen Stage mal stehen darf, weil das finde ich das nächste große Ding, ne? Also ich glaube, da wird noch viel, viel passieren in diesen Volume-Studios.
Hat sich dein Mandalorian, damit hat es angefangen, ja, ne? Das du, genau. Hat sich dein Fokus als Filmemacher, also was die visuelle Erzählung angeht, jetzt verlagert? Also wenn man sich jetzt Ballon anguckt und so, ist das ja eine andere Bildsprache als jetzt noch natürlich Traumschiff Surprise oder auch Schuh des Manitou. Wie würdest du diese Entwicklung beschreiben?
Punkt eins ist, dass du ja du musst dich immer dem Genre unterwerfen. So sage ich es mal. Ne? Also du machst bei einer Western-Parodie, musst du dieselben Einstellungen machen, die du vom Western gewohnt bist. Sonst funktioniert die Parodie meiner Meinung nach nicht. Ne? Also du musst das Genre ernst nehmen. Wenn du Traumschiff Surprise machst, musst du Science-Fiction-Genre ernst nehmen. Bei Vicky und die starken Männer war für mich ganz klar der Abenteuerfilm im Vordergrund. Buddy ist eine romantische Komödie. Der sieht auch anders aus. Und natürlich spielst du dann bei Ballon andere Instrumente, ne, um Spannung zu erzeugen. Und das, da ist das Beste eigentlich, wenn du dir immer Filme anguckst. Ne? Also ich habe mein Leben lang Filme geguckt und das ist die beste Filmschule, die du haben kannst. Ne? Guck dir an, warum. Also mein ersten Hitchcock, das war Die Vögel. Ne? Da war ich, keine Ahnung, 12, 13. Da ist mir sofort aufgefallen, dass der Film keine Musik hat. Und ich fand es so irre. Und Musik ist ja dann doch ein ganz wichtiger Bestandteil, gerade beim Thriller oder bei Genre oder du machst ja, du kannst die Ticking Clock mit Musik unterstützen, muss ich dir alles nicht erzählen, ne? Und ich fand es so faszinierend, dass Hitchcock damals bei Die Vögel sich entschieden hat, anscheinend, die Musik durch dieses Vogelgekreische einfach zu ersetzen. Und das sind so Dinge, die ich faszinierend finde. Ne? Also auch es gibt unheimlich interessante Dinge und Einstellungen auch in der Stummfilmzeit, ne? Wo sich Filmemacher einfach überlegt haben, wie drücke ich jetzt diesen Ton aus, den ich ja nicht höre. Gibt es auch einen alten Hitchcock-Film, ne? Da weiß gar nicht, welcher Film das war, wo ich glaube der Mieter oder das ist ein Stummfilm. Du siehst eine Person, die in ihrem Wohnzimmer sitzt. Und plötzlich merkt, dass jemand nervös im Zimmer über ihm auf und ab geht. So, jetzt hast du aber keinen Ton. So, jetzt wurde es so aufgelöst, er guckt nach oben und dann wurde da eine ganz leicht transparente Scheibe reingelegt, wo du siehst, dass da jemand silhouettig auf und ab geht. Und also mit solchen Stilmitteln zu arbeiten, ne, das finde ich immer spannend. Ja, ich glaube, Polanski hat, weil du gerade mal gesagt, jedes Arschloch kann mit einer langen Brennweite einen Kinofilm machen, weißt du? So wuchtig hätte ich es jetzt nicht ausgedrückt, aber ja, ne, nur immer die lange Brennweite reinzuhauen, nur weil sie irgendwie geil aussieht, ja, kann man machen. So, erzählt aber nicht viel. Und das Entscheidende ist ja, was zeigst du dem Zuschauer? Du bist derjenige, der das Auge führt. Und das machst du mit Einstellungen, mit Brennweiten und manchmal ist es eben spannender, etwas nicht zu zeigen, ne? aller weißer Hai. Ne? Und wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Ich laber mich hier gerade irgendwie.
Nee, aber auch gerade den Punkt mit der Musik finde ich interessant, weil wenn ich mir heute Filme auch angucke, obwohl das nicht nur heute ist, gibt es ja schon die ganzen Jahre eigentlich über, dass viele Filmemacher dazu neigen, einfach jede Szene mit Musik zuzukleistern. Dass du dem Zuschauer eigentlich auch gar nicht mehr wirklich Gelegenheit gibst, diese Szene eigentlich zu erleben und die sacken zu lassen, weil du sofort diesen Schwall von oben bekommst. Und weil du auch Hitchcock sagst, ich habe ihn unlängst auch wieder gesehen, Vögel, und da gibt es ja auch so eine mit der Drehtür die Szene und da ist keine Musik. Und dann fällt dir das auf, denkst du, okay, warum ist jetzt hier keine Musik? Da gehört doch was hin, da gehört doch jetzt irgendwas Leichtes und so. Aber du lässt dich auf den Film ganz anders ein, wenn keine Musik da ist. Oder wirklich nur dezent eingesetzt ist. Finde ich sehr interessant, was Musik eigentlich bewirkt oder was sie halt
nicht bewirkt. Ja, also Beispiel Ballon war es so, dass ich zum Filmkomponisten Ralf Wengmeier, mit dem ich ja alle meine Filme gemacht habe, ich habe zu ihm gesagt, weißt du, das Thema des Films ist die Ticking Clock, ne? Also musikalisch. Und ich würde gerne erreichen, dass der Zuschauer im Kino nicht mehr weiß, ob er jetzt ob er jetzt seinen Puls hört, ob das Musik ist oder ob das Sounddesign ist. Und diese Stimmung, diese klaustrophobische Stimmung und diese Paranoia, die kannst du natürlich, gut, dem einen oder anderen war es vielleicht auch zu viel, aber für mich hat es gerade so gepasst, kannst du natürlich zu so einem Grundrauschen immer sehr weit oben halten. Und das war ja das Gefühl der Protagonisten. Ne? Also die beiden Familien standen ja unter diesem unfassbaren Druck, dass sie 24, da war nicht mal am Tag, wo sie sagt, oh, jetzt spanne ich mich mal eine halbe Stunde, ich lege mich mal jetzt hin. Das war ja nicht der Fall, sondern der Druck war immer da. Und diesen Druck wollte ich akustisch halt auch aufrechterhalten. Und sowas würdest du jetzt bei einer Komödie nicht machen. Auch klar. Ne? Und dann ist es ja recht häufig auch so, dass Sound oder Geräusche oder auch die Musik mit einer ganz anderen Wucht daherkommen, wenn du vorher eben nichts gehört hast. Ne? Also diese Stille vor einem Bumm ist natürlich gewaltiger oder der Bumm ist gewaltiger, wenn es vorher still ist und nicht, wenn alles zugekleistert ist. Und das sind alles kreative Entscheidungen, die finden teilweise auch erst in der Mischung statt. Ne? Manchmal ist Musik produziert worden für eine Szene und dann entscheidest du dich aber in der Mischung, in der Kinomischung, nee, lass mal weg. Das kann auch passieren. Auch was die Leute so gewohnt sind. Ich weiß nicht, ob du die Diskussion mitbekommen hast. Ich glaube, es war im letzten Star Wars Film. Da hat sich der, oder im vorletzten, ich weiß nicht mehr in welchem Teil, da hat sich der Regisseur entschieden, in einer großen Explosion einfach nichts zu machen. Ne? Du siehst den Schuss und es gibt eine Riesenexplosion und es ist Stille im Kino. Und ich fand diesen Effekt superklasse. Ich habe den richtig gefeiert. Ne? Bis ich gehört habe, dass sich in Amerika Leute beschwert haben, die kamen aus dem Kino und haben gesagt, da ist eine Tonstörung im Film.
Kannst du mal sehen, wie die Leute konditioniert
sind. Dann haben die, ja, verrückt, oder?
Wobei im Weltraum hört man doch sowieso niemanden schreien und keine Explosion.
War das nicht so? Ja gut, das hat der Einzige, der das richtig gemacht hat, glaube ich, war Stanley Kubrick. Alle anderen haben drauf geschaut.
Hat sowieso fast alles richtig gemacht. Das ist ja über jeden Zweifel erhaben. Du hast gerade über Ballon gesprochen. 2018. War das für dich auch so eine Art Genugtuung, zu sagen, hey, ich habe es euch ja schon immer gesagt, ihr wolltet halt, wenn ihr Bully hört, denkt ihr immer gleich an Komödien, aber da ist halt auch mehr?
Na, also mit Genugtuung hat das überhaupt nichts zu tun. Ne? Das hat einfach wirklich nur damit zu tun, dass man die Leute immer wieder auch mit Dingen auch so überraschen möchte. Ne? Und dadurch, dass ich bin ja ein riesiger Hitchcock-Fan und Thriller-Fan und habe ehrlich gesagt auch ein paar Jahre nach dem richtigen Stoff gesucht. Ne? Es gab tatsächlich Regieangebote, so kurz nach Traumschiff Surprise, gab es dann den ein oder anderen Produzenten, es waren jetzt nicht viele, aber die ein oder anderen haben zumindest ein Potenzial vermutet und haben mir dann Dramen angeboten. Da war richtig hartes Zeug dabei. Und ich habe damals aber zu dem Produzenten gesagt, ich finde mich sehr geschmeichelt, dass ihr mir das zutraut. Aber ich glaube, jetzt so einen Film zu machen, nach Traumschiff Surprise, das würde die Leute komplett überfordern. Das ist einfach das falsche Timing. Und ich finde es schade, das Drehbuch kommt jetzt vielleicht 10 Jahre zu früh. Und habe das gehen lassen. So. Und habe immer so ein Stück weit so drauf gelurrt, ja, was könnte es denn sein? Was ist denn das, was mich selber auch berührt. Ich finde, es muss ja auch eine Geschichte sein, mit der du dann auch emotional was anfangen kannst, so richtig, ne? Die du auch nachvollziehen kannst, wo du vielleicht auch eigene Erfahrungen mitgemacht hast. Und diese Ballongeschichte, die hatte ich ja tatsächlich auch als 12-Jähriger selbst, also nicht live miterlebt, aber doch über die Medien verfolgt und fand es unheimlich spannend damals schon. Und irgendwann ploppte das wieder auf und ich dachte, das wäre jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt, so einen Film zu machen. Das Buch hat 3-4 Jahre gebraucht bis zur Entwicklung. Es ist dann auch mal liegen geblieben noch mal eine Zeit lang. Dann hat man es wieder rausgeholt. Und naja, als wir es dann gemacht haben, gedreht haben wir es ja 2017, da habe ich mich dann richtig, also wenn man das so sagen kann, so dafür bereit gefühlt. Da war mir auch klar, dass ich jetzt sozusagen dem Publikum oder den Zuschauern bestimmt 2-3 Jahre voraus bin, weil ich ja damit schon 3 Jahre zu tun hatte. Aber es war dann, ich war da seltsamerweise total ruhig. Also ich habe, als wir den Film gemacht haben, hatte ich eine irrsinnige Freude daran. Also das soll jetzt nicht zynisch klingen, ne? Die Geschichte ist ja durchaus unlustig. Aber ich hatte das Gefühl, ich habe den richtigen Stoff für mich entdeckt und gefunden. Und klar bist du dann aufgeregt und nervös und weißt nicht so recht, nimmst die Leute an, aber dann hat der Film, und das ist ja nur, also für Deutschland ist, ich meine, es ist ein Genrefilm, ne? Es ist ein Thriller. Und Deutschland ist ja nur Krimiland, ne? Also warum soll ich ins Kino gehen, wenn ich jeden Sonntag einen Tatort kriege? So. Und dann damit doch knapp 1 Million Zuschauer ins Kino zu holen mit so einem Stoff und dann sowohl tatsächlich auch von der Kritik und dem Publikum da wohlwollend besprochen zu werden, das ich würde es nicht als Genugtuung bezeichnen, sondern mich hat das sehr, sehr glücklich gemacht. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass da so ein Knoten geplatzt ist und dass sich, glaube ich, jetzt keiner wundern würde, wenn ich eines Tages jetzt meinetwegen, keine Ahnung, einen Horrorfilm machen würde, wenn die Leute denken, naja klar, mach da jetzt halt einen Horrorfilm. Also
hast du damals auch nach Schuh des Manitou, ich glaube, Helmut Dietl hat dir gesagt, jetzt hast du deinen Erfolg, jetzt musst du damit leben.
Genau. Also ich habe, als er das gesagt hat, habe ich es noch nicht zuordnen können. Ich habe es ein paar Jahre später dann verstanden. Ich verstehe ihn heute umso mehr, weil die Filme tatsächlich ja, ich meine, ich freue mich darüber, dass die so eine Haltbarkeit haben. Ne? Wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen. Ne? Die laufen regelmäßig im Weihnachtsprogramm und die Leute hocken da mit der ganzen Familie davor und hat ja so Sissi-Qualitäten mittlerweile. Ne? Und das freut mich natürlich. Das kannst du nicht planen und das also damit tritt man ja nicht an. Aber natürlich ist es so, wenn du nach 20 Jahren immer noch, wenn das immer noch der erste Film ist, der genannt wird, dann denke ich mir, okay, komm, scheiß drauf, die Leute lieben den Film, es ist halt nun mal so. Aber wenn dann mal einer kommt und sagt, Ballon ist dein bester Film, dann freue ich mich fast noch mehr. Ich glaube, wenn du mal rückwirkend dann so auf dein Oeuvre so guckst, dann ist es eigentlich schön, wenn du für jeden sowas dabei hattest. Ne? Also es gibt auch, ich finde auch Hotel Lux, gut, den habe ich nicht selber inszeniert, so, aber Hotel Lux finde ich einer der unterschätzten Filme überhaupt. Also das war ja nun wirklich kein Erfolg im Kino. Aber ich finde es einen wahnsinnig interessanten Film. Und es gibt Leute, die mich auf Hotel Lux ansprechen und sagen, sie haben den jetzt mal irgendwie im Fernsehen gesehen, das ist ein starker Film. So, wo ich denke, okay, also dann sind nicht so viele, aber dem hat es gefallen. Dann hast du halt einen Film für seinen Geschmack gemacht, der kann jetzt vielleicht mit Manitou nichts anfangen, aber Lux hat ihm gefallen. Und dann denke ich mir so rückwirkend, mein Gott, eigentlich ist es doch schön, wenn du sagen kannst, es war für jeden was dabei.
Ich glaube, was viele Leute auch vergessen, auch gerade wenn man Komödien dreht, wie schwierig es ist, eine gute Komödie zu drehen, über die wirklich so viele Leute lachen können, weil das ist, bedarf halt einfach auch eine Fähigkeit und ein Timing. Das wird, habe ich oft das Gefühl, wirklich sehr oft vergessen. Hast du, weil du gesagt hast, ja, ich kann ja auch die Leute wären nicht überrascht, wenn du jetzt einen Horrorfilm drehen würdest. Gibt es denn andere Genres, die dich auch noch interessieren, auch als großer Hitchcock-Fan, nicht nur Thriller verhaftet zu sein oder Drama?
Na, was ich schon mal ganz gerne machen würde, ist wirklich ein astrein Actionfilm. Ne? Also aber auch dafür brauchst du natürlich eine berechtigte Idee. Ne? Also ich bin ein großer Freund von, also ich liebe Mission Impossible. Ne? Dieses Action-Ding und dann diese Gadgets und dann man kann jetzt von Tom Cruise halten, was man will, aber Hut ab, Chapeau, wie der sich da irgendwie die Knochen bricht, ne, mit jedem Stunt, wie der sich da an dem Flieger hängt. So, jetzt will er ja anscheinend ins Weltall und dann einen Film drehen. Also das ist schon echt kurz vor der Geisteskrankheit, ne? Also, dass man sagt, Alter,
er funktioniert auf der Leinwand, das muss man sagen.
Ja, ja. So, und das fasziniert die Leute. Ich glaube, es ist natürlich spektakulär, wenn du weißt, der Darsteller hat den Helischein gemacht und fliegt jetzt selber diese Verfolgungsjagd, wo du sagst, Hut ab, Alter, das ist wirklich, ne, das beeindruckt mich mehr, als wenn einer wieder von der Greenscreen hockt oder im warmen Studio, so. Das hat schon was. Also sowas reizt mich schon enorm, aber ich fürchte, da musst du dann schon international denken, weil du natürlich dann auch die entsprechenden Budgets brauchst. Das ist hier leider ein bisschen schwierig.
Gibt es noch Fernseherinnerungen? Du hast jetzt Wiki gemacht, du hast Huibu gemacht, Sissi gemacht, gibt es jetzt auch zwei neue Verfilmungen sogar. Gibt's
ja, noch, mich hat aber keiner gefragt, da war ich ein bisschen beleidigt.
Gibt es noch andere Fernseherinnerungen, wo du sagst, da hätte ich eigentlich nochmal Lust zu, also nicht, dass es das spruchreif ist, nicht, dass das in der Planung ist, aber wo du sagst, da gab es eigentlich, das ist ein gutes Konzept für einen Film.
Nee, ich glaube, ich habe so ziemlich alles abgegrast.
Also, sind
ja klar, du kannst dann so Sachen rausholen, die haben aber alle nicht so diese Dynamik, also die triggern mich nicht so, ne? Also Winnetou hat mich immer, ich habe Winnetou geliebt, ne? Und ich wollte immer der Indianer sein. Ich weiß, man darf es nicht mehr sagen, aber ich wollte immer der Häuptling sein. Für mich war er der Held und nicht diese weißen Männer, die da in das Land eingefallen sind. Für mich waren das die Heroes. Ich habe Sissi geliebt, weil es meine Mutter geliebt hat. Ich habe Vicky war für mich, also Vicky und Winnetou waren für mich die Helden. Ne? Und dass ich allein das machen durfte, ist schon ein Riesenglück. Und dass dann eben noch einer kommt und dir sagt, hör mal, willst du den Huibu übernehmen? Also da hast du eigentlich so alle Kultfiguren, die du so in deinem eigenen Kosmos so für dich gesammelt hast, die hast du eigentlich, ich weiß gar nicht, was da jetzt noch kommen soll. Also wenn jetzt einer kommt und sagt, du, wir bräuchten einen neuen Luke Skywalker, dann da würde ich nicht Nein sagen.
Und Captain Future.
Captain Future, tolle Idee. Ja. Tolle Idee.
Die Rechte sind ja schon vergeben.
Ja, 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 ich weiß, Captain Future schwirrt ja auch schon eine ganze Weile so rum. Ich bin mal gespannt. Also wenn es jetzt dann keiner macht, Leute, ich warne euch, dann mache ich das.
Es gibt einen sehr schönen Trailer. Ich habe auch noch eine Folge mit Christian Bruhn aufgenommen. Den kennst du ja auch,
ja.
Den Komponisten aller Titelmelodien. Und der hatte sich dann darüber beschwert, dass in dem Trailer von Captain Future gleich, glaube ich, der zweite oder dritte Akkord falsch sei.
Aber Moment, es gibt schon einen Trailer von Captain Future? Warum kenne ich den
nicht? Nein, das war ein Konzept.
Ach ja, das ist ja schon wieder alt.
Also, ja, aber der sah gut aus.
Deswegen sage ich, also wenn die jetzt nicht langsam in die Pötte kommen, ich warne euch. Ne? Ich bin in Lauerstellung.
Welche, ganz kurz möchte ich noch zum Schluss, wenn wir auch auf LOL natürlich kommen. Welche Kollegin oder Kollege war dein persönliches Armageddon?
Wenn ich da jetzt theoretisch mit Rick Cavanian drin säße, es liegt aber daran, dass wir uns so gut kennen. Also ich meine, wir kennen uns seit 30 Jahren. Der muss nur mit den Augenbrauen zucken, dann weiß ich, was der denkt und was mit ihm los ist und dann platze ich schon. Also das wären so meine Angstgegner.
Ich muss sagen, ich bin bei Bastian Pastewka, als er vom Stuhl gefallen ist, war für mich das leider vorbei.
Ja, klar. Also bitte, ne? Also wenn du mich hier potenziellen Gefahrengegnern und Angstgegnern befragst, dann sprechen wir da auf sehr hohem Niveau. Die sind alle gefährlich. Aber gerade bei Rick, weil ich ihn eben so lange kenne, kam noch, und der ist so Cherry on top.
Wo ich sagen musste, als Bastian vom Stuhl gefallen ist, da habe ich mich, dem habe ich gedacht, oh, guck mal, ich kann über Slapstick lachen. Also ja. Das ist so, daher kann ich lachen, das ist also die alte Kunst der Comedy Ops. Na gut, das war jetzt von ihm nicht beabsichtigt, offensichtlich. Und das ist ja,
ja
das
man weiß es nicht. Vielleicht hat sich ja auch darauf vorbereitet. Man weiß es nicht, aber wenn es beabsichtigt war, war es sensationell performt. Und das Entscheidende ist ja bei dem Format nicht unbedingt immer, sind die Gags gut oder funktioniert die Pointe, sondern wie reagieren die Leute darauf? Ne? Also der Kampf, nicht zu lachen, ist ja manchmal viel lustiger als der Witz an sich.
Wie lange brauchst du, um dich von so einer Staffel zu erholen?
Ja, ich habe ja da ehrlich gesagt, also ich habe ja, für mich ist es ja keine Arbeit. Ich gucke den anderen zu, ja, und hau ab und zu auf den Buzzer. Für mich ist es Freizeit. Also das ist für mich keine Arbeit. Das ist großer Spaß.
Hast du mit den anderen mal gesprochen, wie lange die brauchen?
Die brauchen eine Weile, ja, die brauchen eine Weile. Die brauchen ein paar Tage auch, ja. Also ich meine, das geht ja wirklich 6 Stunden am Stück und das geht an die Substanz. Ne? Also das ist ja auch, hat durchaus was von einem Experiment, aber von einem sehr lustigen.
Ich glaube auch für die Crew, die drumherum alles aufzeichnet, ein sehr, sehr schwierig, nämlich nicht zu lachen während der Aufzeichnung.
Also, ja, die müssen alle stillhalten. Absolut. Die müssen alle stillhalten. Also da auch die Kameramänner dürfen nicht kichern.
Vielen, vielen Dank, Bulli. Viel Erfolg mit Huibu.
Ja, hat Spaß gemacht. Das ging jetzt schneller, als ich dachte. Ist schon vorbei, ja?
Was soll das denn heißen, schneller, als du dachtest?
Naja, also wenn man sich sagt, man trifft sich so auf eine Stunde, das kann ja auch mal zäh sein. Das kann ja zäh sein. Mit dir war es sehr kurzweilig.
Das freut mich sehr. Insofern alles Gute für das nächste Jahr.
Gleichfalls.
Und schönes Restjahr vor allem noch.
Wünsche ich dir auch.
Alles gut, mein Lieber, bis bald. Tschüss.
Alles Gute. Ciao. Ciao.